Wir haben in Deutschland, je nach Zahl, zwischen 33 und 40 Millionen Menschen, die einmal in der Woche mindestens Sport machen.
Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel seit vielen Jahren. Und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort.
Hallo und herzlich willkommen hier live aus der Retail Garage. Liebe Christina, schön, dass du da bist.
Liebe Marilyn, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Christina Kesshöfer ist heute bei uns zu Gast. Wir sind hier in der Retail Garage und werden heute über den Sporthandel und den Sportmarkt sprechen. Christina Kesshöfer ist Expertin für Marken, Plattformen, gerade für Fashion, Sport und Mobilität. Ich freue mich auf unseren Austausch. Liebe Christina, stell dich selbst noch mal ganz kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit einer ganzen Weile, seit über 20 Jahren, tätig für Marken und Handelsunternehmen und in den letzten 3 Jahren auch verstärkt für Plattformen wie die ISPO oder die IAA Mobility. Ich berate Unternehmen einmal im Bereich strategische Markenführung und aber eben auch neue Geschäftspotenziale. Und dazu gehört ein intensives Verständnis einmal, wie verändern sich die Märkte, also die Marktsegmente, und vor allem ein Verständnis mit dem Blick auf die Zielgruppen. Und versuche hier Bewusstsein zu schärfen, und das mache ich eben in Interimsprojekten, strategischen Projekten und als Moderatorin von Podcasts.
Ja, sehr schön. Und wir freuen uns, dass du da bist. Kannst du vielleicht noch ein paar Namen droppen, die du auch bei dir im LinkedIn-Profil stehen hast, dass die Leute dich so ein bisschen einordnen können, wo du schon überall warst und wo du unterstützt hast?
Gerne. Also ich komme aus einem Familienunternehmen, Mittelstand, Industrieunternehmen im Heimtextilbereich und habe relativ früh schon Kontakt gehabt mit dem Bereich Handel und habe mich dann entschieden, meinen ersten Job zu wählen in der Otto-Gruppe, was ein super spannendes Unternehmen damals war und auch jetzt noch ist, als Multi-Channel-Anbieter. Und habe dort sehr schnell Berührung bekommen mit den verschiedenen Kanälen, was den Handel so angeht. Also klassischen Distanzhandel damals, jetzt ja einer der Europas größte E-Commerce-Player neben Amazon. Habe für die unter anderem eine Online-Plattform gegründet, mit 4 anderen Menschen zusammen, und habe verschiedene Stationen danach gehabt. Habe nach der Handelsseite, ich war in den USA für Eddie Bauer und anderes, und bin dann zurückgekommen und bin dann auf Markenseite gewechselt. Habe unter anderem CMO für Diesel gemacht, Diesel Denim aus Italien für 10 Jahre, war dann bei Triumph Head of Product und Head of Marketing. Also habe mich da intensiv schon mit dem Sport-BH-Markt unter anderem auseinandergesetzt. Und habe mich dann selbstständig gemacht und hatte diverse Beratungsprojekte, angefangen von damals Sportcheck als erstes Projekt, jetzt ja wieder interessanter Case, leider muss man sagen, und habe eben unterschiedlichste Kunden, aktuell im Projekt im Sportbrillenmarkt bei der Firma Silhouette, habe eben lange jetzt auch IAA Mobility gemacht, also Mobilität, und habe eben verschiedene Kunden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, nämlich auf der einen Seite ein verändertes Verbraucherverhalten, auf der anderen Seite aber auch ein stagnierenderes Marktwachstum und Liquiditätsprobleme. Und ich war 2,5 Jahre Aufsichtsrätin jetzt gerade bei Gary Weber, einem Textilunternehmen, das
seine
Herausforderung in diesem Modern Classics Markt hat.
Ja. Also da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, denn ich wollte dich fragen, wie steht denn der Sportmarkt derzeit da? Du hast ja auch sehr viele Einblicke in den Fashion-Bereich, kommst ja auch aus der Richtung. Viele Herausforderungen, viele Schlagzeilen, leider nicht positiv in den vergangenen Monaten beziehungsweise auch eher Jahren. Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen. Wie steht der Markt gerade da? Oder was uns vielleicht auch noch ein bisschen interessiert, woher kommen wir? Vielleicht so einen kleinen Überblick über die letzten 10 Jahre, ne? Weil du da so vorne mit dabei warst. Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen.
Sehr gerne. Ich glaube, es ist auch wichtig als Ausgangspunkt der Diskussion, was kann man besser machen? Also wir kommen, wenn man sagen will, jetzt die letzten 3-4 Jahre natürlich aus einem sehr volatilen Markt. Wir wissen es, was passiert ist mit der Pandemie. In dieser Zeit ist aber gerade der Sport- und Gesundheitsmarkt, und da komme ich drauf, wie die Differenzierung ist und warum. Ich glaube, da ist eigentlich gar nicht so eine große Differenzierung, wird aber oftmals von der Branche so betrachtet, aus dem Markt mit einem natürlich einem großen Interesse, sich gesund zu bewegen, Outdoor viel zu machen. Das heißt, der Markt ist insgesamt natürlich geboomt, auch dank der Online-Sales in den letzten Jahren. Das heißt, viele Anbieter von Sportartikeln, also ob jetzt Bikehersteller oder natürlich auch Taxi-Brands oder Schuhbrands, haben davon profitiert, von dem starken Nachfragesog, sodass der Verbraucher eigentlich seinen Bedarf einen Großteil schon gedeckt hat in den letzten Jahren, eben unterstützt gerade durch den Online-Boom. Jetzt stehen wir aktuell, also wenn man den globalen Sport-Textilmarkt anschaut, ist der stark gewachsen im letzten Jahr wieder. In Westeuropa haben wir ein Plus gemacht, nur Sport-Textil, also Sportswear, gibt es verschiedene Definitionen von 8% plus. Für dieses Jahr Europa wird 4% prognostiziert. In Deutschland ist es so, wir machen mit Sporttextilien 5,5 Milliarden, das ist ein Netto Wholesale-Umsatz, dazu kommen dann noch Sportschuhe, ungefähr 1,8 Milliarden und dann noch eben das ganze Equipment, also ob jetzt Wanderrucksack oder Trinkflaschen oder Sportgeräte natürlich. Und das heißt, wir sind jetzt in einem Markt angekommen, der sich konsolidiert hat, wie wir wissen. Also ich glaube, ich brauche jetzt die Insolvenzen nicht aufzuzählen. Auf der einen Seite, weil natürlich der Bedarf größtenteils schon von Verbrauchern gedeckt ist, weil wir in einer Inflation, in einer Rezession sind, die Verbraucher sparen, die Sparquote ist hoch. Und das heißt, der Markt hat extrem viel Ware, die nicht abverkauft. Und diese Ware liegt sowohl bei den Brands als auch beim Handel. Das heißt, es ist ein extremer Liquiditäts- und damit auch eben natürlich Cashflow-Druck auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber gar nicht so düster. Das heißt, es wird prognostiziert ja für dieses Jahr ungefähr sowohl Europa als auch in Deutschland, wo die Wachstumsraten natürlich deutlich kleiner sind als in Asien, eine 3-4%iges Wachstum. Und in diesem Markt hat zum Beispiel der Outdoor-Markt, also alles, was draußen stattfindet, jetzt im Laufen, Walking und so weiter, 50%. Also wir sind in der absoluten Konsolidierung, wo es darum geht, Umsätze stabilisieren, leicht ausbauen, aber vor allem auch auf die Marge zu schielen. Und das ist ganz wichtig, weil die Umsatz ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass die Unternehmen, die am Markt verbleiben, auch wieder profitabel werden und natürlich auch die Verbrauchern sozusagen anregen, dazu wieder zu kaufen.
Also wir werden alle immer sportlicher. Das kann man ja eigentlich schon so sagen. Das ist schon ein großer Trend der letzten Jahrzehnte eigentlich. Das ist eine schöne Nachricht. Ne? Insgesamt werden wir ja auch gesünder. Und das ist ja auch was da irgendwie Hand in Hand geht. Also wir interessieren uns für unsere Gesundheit und unsere Sportlichkeit. Wir haben ja auch immer mehr Zeit. Ne? Kann man eigentlich schon auch sagen.
Wir investieren mehr Zeit in die Gesundheit.
Ja, wir arbeiten weniger in den letzten Jahrzehnten. Wir arbeiten weniger bei einem gleichbleibenden oder wachsenden Wohlstand. Also eigentlich eine gute Ausgangslage. Ne? Und heute wollen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, wie kann man denn diese Chance nutzen als Händler, Händlerin oder als Marken vielleicht auch oder als Plattform oder Online-Shop. Du hast dich jetzt in einer Studie damit befasst, ja, wie man irgendwie aus dem Tief rauskommt, wie man neue Konsumentinnen anspricht. Und zwar hast du eine Studie zu Konsumentinnen im Sport gemacht. Wie kam es dazu und was sind da so deine Learnings, die Ergebnisse?
Wir stellen fest, dass es relativ wenig Marktdaten tatsächlich im Sportmarkt zu Frauen gibt in der Differenzierung. Und das ist eine Zielgruppe, der wir uns jetzt zugewandt haben, weil ich einfach mich seit 25 Jahren mit dem Thema weibliche Konsumentin auseinandersetze. Ich habe es mit einer befreundeten Agentur gemacht, die spezialisiert ist auf den Bereich Female Community Events. Das war also naheliegend, die Kompetenzen zusammenzubringen und zu sagen, wir möchten das beleuchten, weil ich oft in Beratungsprojekten den Eindruck habe, dass Fakten mehr überzeugen und lieber gehört werden als sozusagen die Reflexion aufs eigene Unternehmen. Und ich glaube, es ist ein guter Startpunkt, um darüber zu diskutieren. Ich würde, bevor wir über Frauen sprechen, kurz mal noch mal ganz kurz Verbraucher allgemein. Also du sagtest es, wir haben in Deutschland je nach Zahl zwischen 33 und 40 Millionen Menschen, die einmal in der Woche mindestens Sport machen. Wir haben ungefähr 18 Millionen, die mehrfach, du bist ein gutes Beispiel, mehrfach in der Woche Sport machen, denen das wichtig ist. Und natürlich ist das Bewusstsein einfach gestiegen aufgrund unserer einmal der Unsicherheit, in der Verbraucher leben und dem Wunsch nach Stabilität und auch so Rückbesinnung auf sich selbst. Und natürlich auch, wir sehen ja auch, wie verletzlich wir alle sind und was eine Pandemie mit uns machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, da zu starten, weil nämlich das Thema Sport weit mehr ist als nur Performance. Ein großes Thema, wo ich finde, der Sporthandel im blinden Fleck hat. Also das Thema Gesundheit, und das eben kam auch, war eins der Kernergebnisse unserer Studie. Wir haben 1500 deutsche Frauen, die aktiv sind, befragt zu allen möglichen Facetten, was ihre Motivationen sind, Sport zu treiben, wie sie Sport kaufen. Und die ganz klare Erkenntnis war, ist, dass die Mehrheit aller Frauen, nämlich 82%, vor allem Sport treiben, um fit und gesund zu bleiben. Weil sie einfach wissen, wir werden älter, wir haben alle ein extrem hohes Stresslevel, gerade Frauen sozusagen in der Vielfalt an Themen, die sie abfedern. Und sie wollen fit und gesund bleiben und tatsächlich auch, sagen 72%, sie wollen einfach Me-Time, sie wollen mal Zeit für sich und Ausgleich zum stressigen Alltag. Es gibt natürlich auch die, und das sind die, die oftmals von den Sportbrands und natürlich auch von dem Sporthandel adressiert werden, die performanceorientiert sind. Das ist ein wunderbarer Performance-Markt mit hochfunktionalen Produkten. 47%, also 50% aller Frauen von uns sagen, sie wollen auch sportliche Leistungen bringen. Aber es gibt eben den Wunsch, für sich was Gutes zu tun. Und das ist ein extremer Treiber. Und dazu gehört Bewegung, nenne ich es jetzt mal, und nicht nur Sport im Sinne von Leistungssport, mhm, oder Ernährung, Prävention, mentale Gesundheit, mich mit auseinanderzusetzen, bin ich gesund? Deswegen gehen die Smart Devices durch die Decke, weil wir erstmal verstehen müssen, wo stehe ich denn eigentlich? Und das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben uns da eben intensiv jetzt mit diesem Thema Frauen auseinandergesetzt, weil es eine Zielgruppe ist, die zwar Produkte findet, aber eben nicht immer den perfekten Service für sie. Die Haupterkenntnisse waren erstens, Funktionalität und Qualität und Passform sind beim Kauf immer noch Kaufkernkriterien. Das Produkt muss passen und sie braucht eine Top-Beratung. Also sie möchte an die Hand genommen werden von idealerweise einer Person im stationären Handel oder digital. Sie möchte mehr Details, Infos. Was kann das Produkt? Für welchen Untergrund kann ich das einsetzen? Wie vielseitig kann ich das Produkt einsetzen? Ich finde eine Riesenchance für einen Fachhandel in dem Fall jetzt. Also wirklich jemand, der sagt, ich leiste einen Beratungsmehrwert, weil es ja viele Anbieter gibt, wo sie es auch online selbst kaufen könnte oder eben wenig serviceorientierte Handelsformen wie Decathlon oder JD Sports und andere. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was die Zielgruppe will. Das gilt für alle Zielgruppen, aber insbesondere für die Zielgruppe Frau. Und eben dann auch in der Serviceleistung, in der Auslobung von Produkten, in Zusatzangeboten, in Services darauf einzugehen und ihr das auch zu bieten. Und wie gesagt, der Ansatz ist eben nicht nur Performance, sondern auch das ganze Thema Gesundheit. Ganz viele Frauen laufen und würden sich nicht als Läuferin bezeichnen. Aha. Laufen ist nach mit Walking die Sportart in Deutschland Nummer eins für alle Zielgruppen, Männer, Frauen, Kinder. Also Kinder weiß ich nicht, aber Männer und Frauen. Und zwar der Grund ist einfach, total niedrige Einstiegshürde. Ich kann immer laufen, egal wann. Ich nehme meine Schuhe mit. Ich brauche eigentlich wenig Invest, weil ich behaupte mal, Schuhe ist erstmal das Essentiellste. Mhm. Und dann natürlich muss ich irgendwas anhaben. Die Frau kann immer und überall laufen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, zu verstehen, müssen die Einstiegshürden, neue Dinge auszuprobieren, neue Sportarten, müssen relativ niedrig sein. Mitgliedschaften in Fitnessclubs gehen zurück. Warum? Weil Leute sich nicht mehr binden wollen. Sie wollen kein teures Sportprodukt kaufen, bevor sie nicht das Ding ausprobiert haben. Das heißt, Trailrunning geht gerade durch die Decke. Paddle-Tennis, also ist nicht einfach zu spielen, aber ist einfach anzufangen. Ich brauche einen Schläger, ich gehe mal auf einen Platz, ich probiere es aus.
So. Was ist das denn? Sorry.
Das ist gut, dass du fragst, weil vielleicht setze ich da Wissen voraus, das viele nicht haben. Das ist zum Beispiel eine Ballsportart, die eine Variation ist von Tennis oder Squash und so weiter, die aus Spanien kommt primär, die aber gerade einen totalen Zulauf hat. Und daran sieht man, was brauche ich? Ich brauche eigentlich ein paar Sportschuhe und ich brauche einen Schläger. Mhm. So. Und ja, im Zweifelsfall kriege ich mir einen Schläger auch leihen wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist wichtig, die Einstiegshürden für Dinge, um die jetzt auszuprobieren. Die Menschen und insbesondere Frauen wollen Produkte auch testen. In Community-Events, in Experiences, im Laufclub. Deswegen gibt es von den großen, ich nenne sie mal die Super-Sports-Brands, auch ja viele Communities, also Nike Run, die mit Partnern wie Strava zusammengehen. Oder Lululemon, riesiger kanadischer Konzern, den viele von Ihnen vielleicht kennen, für die Yoga-Hosen fing das an, machen 9 Milliarden Dollar. 9 Milliarden Dollar. In den ersten 9 Monate im letzten Jahr haben die auf vergleichbarer Fläche in ihren eigenen Stores 9% plus gemacht. Also es wachsen Unternehmen und man muss einfach gucken, womit wachsen die. Und der Verbraucher muss begeistert werden, ja, und Frauen wollen begeistert werden. Die wollen auch ein hochfunktionales Produkt, aber sie wollen eben abgeholt werden, sie wollen inspiriert werden, sie wollen wissen, das passt zu mir, das passt zu meinem Körper, das passt zu meinen Bedürfnissen.
Starker Marketing-Aspekt auch, ne? Das ist ja auch dein Feld sozusagen. Was macht Lululemon da richtig?
Lululemon hat zum einen erstmal das richtige Produkt, da fängt es glaube ich schon an. Die haben angefangen vor allem mit Yoga-Pants, das Leggings, also jede Art von Unterteil sozusagen, was echt eigentlich ein schwieriges Business ist, sind sie angegangen und sie haben ein technisch hochversiertes, funktionales Material, was die Passform nicht verliert. Die sind wirklich Engineers, muss man sagen. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie einfach, haben sie Produkte und das ist das Spannende, es ist eben kein amerikanisches Phänomen, sondern funktioniert auch in Europa, ist diese Vielseitigkeit der Produkte. Viele von den Leggings werden einfach tagsüber angezogen.
Ich meine, so mache ich es auch.
Genau, ja. Bequem zum Reisen. Die haben natürlich Sweats, also Oberteile und so weiter in allen Variationen und da gibt es eben diese Grenze, ist fließend und ich glaube, viele im Sportmarkt, die da arbeiten, haben verstanden, dass es Leisure, dieser Trend, also von Gym to Street, ja, dass das ein Ansatz ist. Weil gerade wenn Konsumenten weniger Geld investieren, wollen sie Produkte, und das war eben auch eine Erkenntnis unserer Studie, natürlich will die Produkte, die für viele Sportarten und eben aber auch ihren Alltag funktionieren, weil wenn du weniger Geld ausgeben willst, ist es doch naheliegend, dass man sagt, ich kann für 59 Euro oder 69 Euro bei Lululemon oder eben anderen Anbieter eine Hose kaufen, die ich aber eben auch mit einem Sweaty am Wochenende anziehen kann, die ich zum Reisen anziehen kann, die ich für beispielsweise auch bei Sportprodukten zu verschiedenen Sportarten verwenden kann. Und das haben uns die Frauen eben auch ganz deutlich zurück.
Ja, und ich will ja eigentlich, na, das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, nicht nur weniger Geld ausgeben, sondern ich will ja insgesamt eigentlich weniger Fast Fashion oder Fashion insgesamt kaufen. Wir wissen alle, wie hoch oder wie belastend der Modebereich oder die Ressourcen in Bezug auf Modeproduktion ist auf der ganzen Welt. Und je weniger man kauft und konsumiert und wegwirft, desto besser, ne? Und das finde ich ist auch immer ein Faktor, ne? Ist es etwas, das ich wirklich brauche? Ist es etwas, was ich auch vielseitig benutzen kann? Oder kann ich das jetzt irgendwie bald wieder wegwerfen, ne? Das wollen wir ja nicht.
Genau, und das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, da gibt es eine Ambivalenz im Sportmarkt. Und das ist auch super. Es gibt auf der einen Seite den Wunsch des Verbrauchers, ein für sich optimales Produkt zu finden. Und da spielt eben Funktionalität, Passform. Wie laufe ich? Ja? Wo laufe ich? Welchem Untergrund? Und da ist eine Spezialisierung im Markt passiert, sodass es natürlich Hiking-Schuhe, es gibt Trailrunning-Schuhe, es gibt normale Laufschuhe, es gibt welche, die eher von Asphalt, von der Dämpfung geeignet sind. So auf der einen Seite eine sehr starke Spezialisierung, das heißt, der Handel muss das natürlich auch anbieten und auch in der Beratungsleistung dann helfen, dieses Produkt zu verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es eben gerade bei Textilien natürlich die Möglichkeit, auch das vielseitig einzuziehen, damit man eben wenig kaufen muss. Mhm. Aber man sieht schon, es wird gekauft. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, aber es ist eine viel bewusstere Kaufentscheidung. Mhm. Und nochmal in der Differenzierung vielleicht zwischen Männern und Frauen. Frauen kaufen viel holistischer. Das heißt, sie ziehen innerhalb ihres Kaufprozesses, das ist auch neuroscience-seitig belegt, viele verschiedene Faktoren heran. Von tatsächlich, wie oft kann ich das anziehen, wie kann ich das einsetzen, welche Bedürfnisse habe ich, was motiviert mich, Sport zu treiben, wo treibe ich Sport. Der Mann begrenzt, also jetzt sehr stereotypisch vereinfacht in diesem Podcast, aber hat bestimmte Auswahlkriterien, die ihm wichtig sind. Und in einem Ausschlussverfahren reduziert er diese Auswahl auf 1-2 Optionen und entscheidet sich. Und wir ziehen mit ein, Wie ist die Beratungsleistung? Fühle ich mich hier wohl in dem Store? Will ich gerade kaufen? Was sind meine Motivationsfaktoren und Bedürfnisse? Was habe ich an Einkaufsbudget? Viele der Frauen haben uns mitgeteilt, sie haben tatsächlich eine Vorstellung, eine konkrete Preisvorstellung. Sie lassen sich auch mal begeistern für was und geben dann mehr aus, aber sie haben schon einen Rahmen aus, und in dem sie ausgeben wollen. Das heißt, bewusster Konsum, Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema.
Werbung. Ja, ihr findet das, was wir machen, gut bei Zukunft des Einkaufens. Wir machen das natürlich super gerne weiter kostenlos für euch und möchten euch an der Stelle bitten, uns 5 Sterne in den Podcatchern eurer Wahl zu geben. Ihr könnt uns aber auch ein paar Euro in den Hut werfen und Unterstützer oder Unterstützerin werden. Und zwar bei zukunftdeseinkaufens.de auf der Webseite findet ihr einen Bereich Unterstützer werden. Oder völlig kostenlos, teilt unsere Inhalte in Social Media oder erzählt euren Kollegen, euren Kolleginnen oder euren Freunden von uns und unseren tollen Inhalten. Man kann mich und auch die anderen Autorinnen und Autoren bei Zukunft des Einkaufens auch buchen als Speaker. Ich spreche vor allen Dingen zu den Themen Trends, Digitalisierung, Technologien im Handel. Meine Themen sind die Zukunft des Handels und ich beschäftige mich da hauptsächlich mit den jungen Zielgruppen. Also, was machen die so abgespacedes? Das Thema Metaverse, Web3, aber auch künstliche Intelligenz, Gamification und Gaming, das sind so meine Themen. Ich gehe weniger darauf ein, was diese Technologie, also was dahinter steckt, wie die funktionieren, sondern ich spreche eher darüber, was sie können, welche Tools gibt es, welche guten Beispiele gibt es und welche Unternehmen machen schon was. Ich zeige viele Best Practices und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
Vielen Dank für diesen Überblick der Erkenntnisse aus der Studie erstmal und auch die Unterschiede. Jetzt wollen wir das übersetzen. Und zwar in konkrete Handlungsanweisungen für den Handel. Ja? Welche guten Beispiele gibt es auch aus dem Sportfachhandel? Ne? Also das war jetzt, sagen wir mal, die Theorie. Wie sieht denn die Praxis aus? Wie kann man diese Erkenntnisse gut umsetzen? Wo geht es in Zukunft hin? Und hast du ein paar gute Beispiele für uns an Bord, gerade aus dem stationären Bereich?
Ja, gerne natürlich. Ich glaube, wie bei der Evolution, man muss sich für eine Nische entscheiden. Also der Sporthandel inkludiert ja den Sportfachhandel. Wir haben ungefähr 4.700 Sportfachhändler in Deutschland. Da hat natürlich die Intersport beispielsweise mit 1.500 Geschäften einen großen Anteil. Aber es gibt ja sozusagen, der Sportmarkt ist Direct-to-Consumer-Business, also Marken, die quasi direkt verkaufen sollen. Also man muss so ein bisschen differenzieren, was die Empfehlung ist. Aber grundsätzlich ist es so, in einem sehr preisaggressiven Markt, und es gibt einfach Anbieter wie, die muss man nochmal nennen, Decathlon und JD Sports und andere, ist eine Preispositionierung, und damit will ich nicht sagen, man braucht keine Log-Angebote oder man soll nicht beim Black Friday Sale mitmachen, aber ist eine Preispositionierung extrem schwierig. Weil das sind Massenanbieter, und dann gibt es ja noch die ganzen Online-Stores dazu, die natürlich über den Preis kommen, die einfach sagen, ich unschlagbarer Preis oder Discounts und so weiter. Also Preispositionierung wäre ich sehr vorsichtig.
So, und da muss man aber dazu sagen, da muss ich kurz einhaken, das Business wird ja immer härter. Wir haben ja jetzt auch noch asiatische Plattformen, die dazukommen, die noch viel günstiger ihre Produkte auf den Markt werfen. Das ist wirklich zu hinterfragen, auch was die Qualität da und auch die Wettbewerbssituation angeht. Ne? Also da ist ja auch der Handelsverband mit dran jetzt. Also dieser Punkt mit den Preisen, das ist nicht die Zukunft, das sehe ich auch so.
Genau, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es ist also, ich bin großer Freund davon, wirklich sowohl als Markenhersteller im Sportbereich als auch als Händler eine sehr differenzierte Sortimentspolitik, Category Management zu machen, wo man verschiedene Preispunkte abdeckt, weil natürlich, ich hatte neulich einen super spannenden Talk mit Kai, dem Geschäftsführer von Garmin in Deutschland, natürlich muss man eine Differenzierung anbieten. Also keiner kauft gleich die Garmin-Uhr für 800 Euro. Wenn ich erstmal Blut geleckt habe und sehe, wie toll die Uhr für 350 Euro ist, kaufe ich irgendwann mal teurer. Also das heißt, im Sortimentsangebot braucht man eine Preis, sozusagen einen Preisfächer. Aber eine reine Preispositionierung kann ich nur von abraten, weil da verliert man definitiv. Das heißt, mein erster Appell ist, suchen Sie sich eine Nische. Es gibt extrem erfolgreiche Sportfachhändler, die sich auf bestimmte Produktgruppen konzentrieren, Laufbar in München, Lauflunge in Hamburg und Berlin. Das sind Spezialisten, die ein Spezialistentum, die haben das richtige Produkt, die perfekte Beratung für diese Zielgruppe der Läufer. Da reden Menschen, die Ahnung haben vom Laufen, mit Menschen, die auch gerne laufen wollen oder so. Also das heißt, überlegen Sie sich gut, wenn Sie jetzt eine Großfläche haben, wird es schon schwieriger. Die großen Formate grundsätzlich, also Retail-Stores, Multi-Brand-Retail-Stores mit großen Flächen, die bespielt werden wollen, brauchen natürlich mehr Sortiment. Das heißt, man muss sich nochmal mit auseinandersetzen, welche Zielgruppen und welche Produkte haben Sie. Also gibt es, langt es, eine gute also Sportschuhwand zu haben, Sport-BH-Wand, Leggings und so weiter. Wie bauen Sie es auf? Wie inszenieren Sie es auch? Das ist ein großes Thema. Und eben das Thema Service. Also wie schaffen Sie es in einem schwierigen Mitarbeitermarkt, das Personal zu identifizieren, was wirklich leidenschaftliche Menschen sind, die auf der Fläche ein großes Problem, ich nenne keine Namen, bei einigen Sportfachhändlern, die inzwischen insolvent sind, finde ich. Also dort ist man selten auf, Personen getroffen, die auf der anderen Seite stehen als Verkäufer, die wirklich wissen, wovon sie reden. Schönes Beispiel im Gegenteil dazu ist immer Sport Schuster, mein Lieblingsbeispiel in München. Wenn ich dorthin gehe, weiß ich, dass derjenige, der dort steht, mir aber genau sagen kann, wo ich morgen zum Stiefeln hingehe, wenn das Wetter sich ändert oder ich den Touristen entkommen will, was der richtige, perfekte Hiking-Schuh ist, weil ich weiß, der hat mehr Ahnung als ich und ich kriege eine super Beratung. So, also ich weiß, wie schwierig das ist und jeder wird sagen, naja, klar, ist jetzt einfach zu sagen, wo findet sie den denn? Man muss auch über neue Wege dran denken, wie man an Mitarbeitende kommt.
Großes Thema.
Geht man in Communities, die eine aktive Sportcommunity haben, wo Menschen sind, die das, diese Sportart schon machen? Wie gewinnt man die für die Fläche? Ich weiß, wir sind in Deutschland kein Markt, wo Dienstleistung auf der Fläche ein besonders hoch angesehenes Job ist, anders als beispielsweise in den USA. Aber also man muss sich wirklich überlegen, wie schaffe ich das, like-minded people zusammenzubringen. Der es verkauft, der genauso leidenschaftlich für diese Sportart lebt, wie jemand, der es neu anfangen will oder der bereits schon in dieser Sportart aktiv ist als Konsument.
Stichwort Employer Branding. Du brauchst auch als Arbeitgeber zunehmend eine starke Marke. Ja, das Thema wird immer wichtiger. Und dieses Thema haben wir auch immer wieder hier im Podcast oder bei Zukunft des Einkaufens auch auf der Plattform. Viele Händler oder Unternehmen denken ausschließlich in Kundenmarketing von früher her, sage ich mal. Ne? Aber viele verstehen auch inzwischen, dass sie eine starke Arbeitgebermarke aufbauen müssen. Und sehr viele Marketingmaßnahmen, gerade auch von ganz großen Händlern aus dem LEH, ne, die halt auch sehr viel Bedarf nach Azubis und einfach vielen Mitarbeitern haben, die haben das verstanden und die gehen halt voll in dieses Employer-Branding-Thema rein. Und das können aber auch kleine machen. Gibt's tolle Beispiele.
Absolut. Und ich finde, man muss da so ein bisschen weiterdenken. Also es gibt nicht nur zwei oder drei Stakeholder in diesem Ökosystem, Sportökosystem, sondern es gibt eben nicht nur den Käufer und den Händler und die Sportmarke, sondern die Mitarbeitenden. Und das ist, da komme ich auch nochmal zu Lululemon zurück, was die super machen, ist nicht nur Markenbotschafter ihrer Marke, wie die Deutschen das oder große Sportsbrands immer machen, sondern eine Community, die es ja schon gibt. Es gibt coole Personal Trainer. Es gibt Instruktoren auf den Flächen. Die gibt es ja alle. Ja? Es gibt Menschen, die sozial sich engagieren und Lauftreffs für Kinder machen. So, da gibt es ja schon ganz viele. Und das eine ist zu sagen, okay, wen kann ich vielleicht begeistern für einen Verkäuferjob auf der Fläche? Und das andere ist aber, und das macht eben Lululemon super, die sagen, ihr seid auch unser Teil, unserer Community. Mhm. Ich gebe dir Produkte umsonst, weil ich will, weil du ja der Türöffner zu einer Community bist, die laufen. Und da ist es doch ein super Investment für $59 oder Euro, diesem Instructor eine Lululemon-Hose oder eine Yoga-Bag zu geben, ja, weil die ja wissen, die sprechen mit denen. Und da komme ich zu meinem Lieblingspunkt Community. Also ich finde es toll, viele Händler machen es wirklich schon super, dass sie sagen, sie machen eine tolle Laufanalyse, sie versuchen wirklich über den reinen, sehr einfachen Verkaufsprozess hinaus Dinge zu tun. Sie organisieren Lauftreffs, sie organisieren Events. Hatte neulich eine interessante Unterhaltung mit Thomas Ganter von L&T in Osnabrück, ein toller Einzelhändler, der ein ganzes Sporthaus hat, ähnlich wie das Engelhorn Sporthaus. Also wirklich, die haben große Flächen, die haben ein okay, Produktauswahl kann man sicherlich schärfen, auch in der Inspiration und wie es inszeniert ist auf den Flächen. Aber die müssen eine Ganzjahresbindung machen. Wir wissen von den Frauen, die kaufen nur 1 bis 3 Mal im Jahr. So, das ist gar nicht so oft. Die kaufen Sportprodukte 1 bis 3 Mal im Jahr. Was mache ich denn die restliche Zeit? Wie bin ich denn als lokaler, regionaler Einzelhändler die Leute an mich? Lauftreffs, was viele machen, oder andere Sporttreffs, ist ein super Anfang. Da endet es aber für mich nicht. Community Building heißt kontinuierlich. Das heißt auch, da würde ich, das wäre der zweite meiner Appelle, neben guten Service oder sich eben nach der Nische und dem Service-Thema, der dritte Appell wäre, sich zu fragen, wir hatten da im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, es langt nicht, Ware zu kaufen, die ich auf die Fläche lege, ein schönes Fenster zu dekorieren und die Tür aufzuschließen und zu hoffen, es kommt jemand, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, was sind Themen, die den Verbraucher noch interessieren und an mich binden, nämlich zu sagen, der beschäftigt sich mit seiner Gesundheit, warum kann ich nicht eine Ecke machen, das hatte Globetrotter eine Zeit lang, da konnte man sich impfen lassen, fand ich super, weil ich gedacht habe, okay, exotische Reise, das ist einfach, die machen einen Tropenservice und erklären mir überhaupt mal, was ich wissen muss, so, ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Aber warum denn nicht? Es gibt doch Fitnessinstruktoren, freie Personal Trainer. Warum genau. Nicht ein Monetarisierungsmodell aufsetzen mit einem Partner, mit Partnern, die man einbindet? Eine Anlaufstelle bieten. Das kann digital sein, auf der Webseite, in der App. Das kann auf einer Fläche sein, bei einem selber. Dann ein anderes Thema, was meines Erachtens der Sporthandel nicht auf dem Schirm hat, ist das Thema, wir wissen ja jetzt, Gesundheit ist Nummer 1. Also neben Performance. Was bietet ihr da draußen an, was das Thema Gesundheit anbelangt? Das können Produkte sein, das sind Zusatzangebote, also das ist Prävention. Als Beispiel, schönes Beispiel, einer meiner Lieblingsmarken, Black Roll. Black Roll war bei uns auf der ISPO, hat schon 2 Mal ausgestellt. Ich habe jedes Mal neugierig geguckt, was die an neuen Produkten haben. Wie schlafen die Menschen? Wie trainieren die Menschen? Was machen die, wenn die Rückenschmerzen haben, ihre Produkte eben, um Faszientraining zu machen und anderes? Das heißt, was gibt es für Zusatzangebote im Produktbereich, aber was gibt es auch im Servicebereich? Und was mache ich in der Monetarisierung von Zielgruppen, die nämlich bereit sind, Geld auszugeben? Wir sehen ja, dass sie eine Garmin-Uhr kaufen für 300, 400, 500 Euro. Weil die ein Ökosystem wollen. Sie wollen Tipps und Tricks, wo stehen sie? Sie wollen ihre Daten messen. Es gibt einen riesigen Bereich, mentale Gesundheit, Bücher, so. Es gibt das Thema Home Analytics. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Menschen kaufen Tests im Internet, um Dinge zu Hause zu testen. Haben sie Glutenunverträglichkeit? Alles, das zählt dazu. Also dieser Gesundheitsaspekt ist so groß, da langt unser Podcast heute leider gar nicht, hormonbasiertes Training für Frauen. Also es gibt wirklich, mir würden 20, schreiben Sie mich gerne an über LinkedIn oder rufen Sie mich an, es gibt eine Webseite wie kessover.com, wirklich, wenn Sie Tipps brauchen, weil es einfach, es gibt so viele Facetten und für mich ist eben, und das ist mein Punkt Nummer 4, Performance und Gesundheit sind keine Gegensätze, sondern das sind Dinge, die zusammengehören. Und dafür gibt es Potenziale und Umsatz. Ich glaube, McKinsey-Studie hat aufgezeigt, es ist ein 1,8, ich glaube, Billiarden, habe ich richtig gelesen auf Deutsch, nicht Milliarden, ja. Billiardenmarkt, der Gesundheitsmarkt. Und davon hat gerade das Thema Frauengesundheit einen riesigen Anteil. Das heißt, denken Sie darüber nach, was Sie in dem Produkt noch machen können. Welches Service, auch als regionaler Partner, kann ja eine kleine Ecke sein. Test and Learn ist, glaube ich, ein riesiges Thema. Mal einen Tisch am Eingangsbereich mit Themen, die da kann ein Gesundheitsbuch, ein Kochbuch, da können verschiedene Produkte liegen, da können Sie eine Service-Ecke machen, Sie können sich mit Apps verbinden, regionalen Apps versuchen, eine Community von aktiven Menschen über Komoot zu targeten, die Sie in Ihren Laden bringen. Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Themen, lokale Retreats, quasi ein stationäres Affiliate-Programm, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt. Also
wow,
ja. Öffnen Sie Ihren Kopf und seien Sie kreativ, wie Sie, welche Themen für Sie relevant sind, also welche Marktsegmente man dann noch
verkaufen Wow, Christina, könnte. Da war echt viel dabei, ganz viel Konkretes. Vielen Dank, ganz toll. Ich habe wirklich viel gelernt jetzt heute auch. Kann man sich die Studie angucken?
Ja, ist zum Download auf meiner Seite. Kann ich nochmal verlinken in den
Shownotes. Genau, packe ich in die Shownotes rein. Ja, ich bin total überwältigt, weil ich muss ehrlich sagen, es spricht mich auch persönlich total an. Ne? Also ich bin ja auch eine sportliche Person und genau, also all die Punkte, die du angesprochen hast, sprechen mir aus dem Herzen und es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Sporthandel. Da ist ja wirklich viel Umbruch jetzt gerade und ich danke dir für diese Einblicke, für diese ganz konkreten Beispiele und Tipps. Da war wirklich viel dabei. Und freue mich jetzt gleich auf unser LinkedIn Live, ja. Das werden jetzt die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr mitbekommen, aber wir werden jetzt wahrscheinlich aus der Retail Garage auch öfters mal LinkedIn Lives machen und das testen wir jetzt heute mal und da werden wir uns auch um dieses Thema drehen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass du dem Thema Sichtbarkeit verleihst, weil ich finde, es ist ein extrem spannendes Marktsegment und nur weil jetzt die aktuelle Marktsituation so schwierig ist, gebt nicht auf da draußen, ja. Weil ganz ehrlich, es gibt Bedarf dafür. Und ich meine, es gibt so viele Sportfachhändler, die das schon toll machen, aber es gibt auch eben immer Potenzial, sich nochmal selbst kurz zu reflektieren und überlegen, was kann ich noch besser machen.
Vielen Dank. Sport, Bewegung, Gesundheit, Wellness, das sind alles Zukunftsthemen. Also das wird noch weiter wachsen und du hast uns gesagt, wie es geht. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.